Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Bettina Gauß, politische Korrespondentin der TAZ in Berlin. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Flemming.
Heute im Homeoffice, also per Telefon zugeschaltet und nicht mir gegenüber. Deswegen die dreiste Frage zum Anfang. Nutzen Sie den Vorteil dieser Corona-Zeit und tun das, was Sie hier im Funkhaus gar nicht dürfen? Sie rauchen?
Ja, aber natürlich tue ich das. Ich habe extra mir einige hingelegt, damit man nicht hört, wie ich was aus der Packung nehme. Aber wenn Sie so fragen, bin ich halt ehrlich.
Okay, Corona, das ist natürlich das Thema dieser Tage und das beschäftigt uns auch in dieser Sendung, in der wir nicht nur den Tag, sondern die ganze Woche sortieren. Wir sind in der Karwoche. Morgen ist Ostern. Gottesdienste finden ohne Publikum statt. Die Freiheit ist eingeschränkt. Bettina Gauß, Christen allein zu Haus. Das Bundesverfassungsgericht hat das Gottesdienstverbot nicht aufgehoben. Vorläufig jedenfalls. Baumärkte dürfen öffnen, Kirchen nicht. Stimmen die Prioritäten in unserer Gesellschaft?
Also ich finde ja ganz eindrucksvoll, was sich Pastoren und Pfarrer einfallen lassen, um eben trotzdem irgendeine Form von religiösem Leben zu ermöglichen.
Also dem Internet sei Dank.
Zum Teil streamen sie ja eben Gottesdienste und ich finde das was sehr Schönes, weil es gibt ja eine Menge Menschen, denen es auch was bedeutet, eben nicht irgendeinen Gottesdienst, sondern in ihrer vertrauten Kirche ihren Pfarrer zu sehen. Ich will bei der Gelegenheit übrigens erzählen, ich fand das abenteuerlich, die britische Regierung hat kürzlich die Pfarrer höflich, aber bestimmt aufgefordert, derlei nicht zu tun, weil es dürften nur Leute mit gesellschaftsrelevanten Berufen raus und sie sollten sich bitte auch von den Kirchen fernhalten, sonst gäbe es die Forderung seitens der Öffentlichkeit, die Kirchen müssten jetzt geöffnet werden. Dies in einem Land, wo es eine Staatskirche gibt, finde ich dann doch einigermaßen eindrucksvoll. Also ich glaube nicht, dass die Volksgesundheit dadurch gefährdet wird, dass sich Pfarrer einzeln in ihre Kirchen begeben.
Bislang sind wir Deutschen, jedenfalls, falls meine Beobachtungen stimmen, doch disziplinierter als gedacht. Ich sehe Schlangen vor den Läden, die aufhaben. Abstand in Parks werden eingehalten, Verbote auch weitestgehend. Aber ich fürchte oder ich denke, die Akzeptanz wird nach Ostern dann auch nachlassen.
Also ich bin nicht sicher. Ich denke, das hängt sehr auch wirklich vom aktuellen Entwicklungsstand ab. Es gibt ja jetzt diese keine Panik und man weiß nichts Genaues und es muss sich alles noch bestätigen. Aber es gibt zum Beispiel ja Meldungen aus Südkorea, die, wenn sie zutreffen sollten, ganz furchtbar wären, dass nämlich die erhoffte Immunität nicht eintritt nach einer Erkrankung, sondern da sind Leute offenbar mit aller Zurückhaltung gesagt auch ein zweites Mal erkrankt. Wenn das so sein sollte, dann fürchte ich, dass in der Tat die Akzeptanz generell nachlässt, weil die Leute sagen, wir werden ja die Herdenimmunität überhaupt nie erreichen. Also wir müssen in jedem Falle auf einen Impfstoff warten. Das hängt, glaube ich, von so vielen Faktoren ab, wie lange die Leute das durchhalten, dass es sehr schwer prognostizierbar ist. Das macht es ja auch gerade für die handelnden Politikerinnen und Politiker so schwer.
Auf jeden Fall. Und die Fragen, die liegen ja auf der Hand, auf dem Tisch. Wie kommen wir da wieder raus? Wann wird es eine Lockerung geben? Und vor allen Dingen auch für wen? Also könnte es so ein Modell geben, die Älteren müssen geschützt werden, die müssen zu Hause bleiben, Kinder aber wieder in Schulen, in Kitas und auf die Spielplätze?
Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man pauschal Ältere, die ja jetzt auch für dieselben Bedingungen gelten wie für alle anderen auch, sehen wir von bestimmten Pflegeheimen ab, wo eben eine Vollquarantäne herrscht. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man ganze Bevölkerungsgruppen zu Hause einsperrt, zumal das ja gerade bei Älteren auch andere Erkrankungen nach sich ziehen kann. Also ich meine, wenn man das Gefühl hat, man ist als Einziger ausgegrenzt, kann das ja auch wirklich Leute leicht in eine Depression stürzen. Ich glaube in der Tat auch, es wird schrittweise Lockerungen geben. Es werden wahrscheinlich vielleicht wie in Österreich erstmal die kleineren Geschäfte öffnen dürfen. Man wird wahrscheinlich auch sehr genau hingucken, ob das dazu führt, dass Leute insgesamt unvorsichtiger werden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin in diesen Tagen unendlich dankbar, es nicht entscheiden zu müssen, weil so viele verschiedene Aspekte gleichzeitig gedacht werden müssen, dass das schon sehr schwierig ist. Wir werden ja in der Tat nicht von Virologen regiert, sondern von der Politik, und das ist auch gut und richtig so, dafür leben wir in der Demokratie, aber die können halt auch nicht nur auf die Ergebnisse der Virologen starren.
Und die Tücke liegt natürlich im Detail. Tourismus beispielsweise, das ist ja der Wirtschaftsfaktor für die deutschen Inseln. Dennoch haben die drei Küstenländer einen Einreisestopp verfügt. Mecklenburg-Vorpommern ging sogar noch einen Schritt weiter und wollte über Ostern auch die Landeskinder von den Inseln fernhalten. Diese Verordnung wurde gekippt. Zu Recht, finde ich.
Ja, ich finde das auch richtig. Also ich verstehe, dass ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern ein Problem hat. Wir haben eine Unterversorgung mit Krankenhäusern, weite Wege und natürlich, ich kann sehr gut verstehen und finde es auch richtig, dass man Massentourismus unterbindet und dass die Hotels geschlossen sind. So ganz erkenne ich nicht, warum es der Volksgesundheit dient, wenn man Leute nicht in ihre Zweitwohnsitze, also in ihre Datschen lässt, weil da sind sie ja eigentlich selber auch weniger gefährdet, treffen sie ja niemanden, als wenn sie in der Großstadt in einem Wohnblock leben.
Aber mehr also Bevölkerung, so mehr Einwohner, mehr kritische Fälle natürlich. Das ist die Logik. Jetzt wird wieder von einem Vermummungs...
Aber mit der föderalen Solidarität hat das dann nicht mehr viel zu tun, ne?
Das ist wahr. Jetzt wird wieder von einem Vermummungsgebot gesprochen. Würden Sie eine Maske anlegen?
Ich würde ganz sicher eine Maske anlegen und sei es auch nur deshalb, weil ich keine Lust hätte, mich anpöbeln zu lassen, wenn ich einkaufen gehe, weil ich keine trage. Ich bin keine Fachfrau auf dem Gebiet, aber ich finde es schon ein bisschen erstaunlich, wenn am Anfang eigentlich alle Fachleute sagen, naja, so richtig sinnvoll finden das nicht. Und dann einer nach dem anderen sagt, naja, aber es schadet ja auch nichts. Und es ist Respekt gegenüber der Umwelt. Also ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Maskendiskussion auch ein bisschen so eine psychologische Ersatzfunktion, jetzt können wir alle selbst was tun, beinhaltet. Aber vielleicht irre ich mich ja.
Wir hatten es schon angesprochen, mein Eindruck ist es auch nach den Virologen haben nun wirklich die Politiker wieder das Sagen. Die Regierung natürlich und das zahlt sich für die regierenden Parteien aus. Bettina Gauss, momentan gibt es ja Umfragen, nach denen CDU, CSU besser bewertet werden als bei der letzten Bundestagswahl. Das ist doch aber bloß eine Momentaufnahme. Der Regierungsbonus wird doch nicht ewig bleiben.
Also in der gegenwärtigen Situation ist es ganz sicher eine Momentaufnahme. Es gibt ja berechtigterweise den Satz, Krisen sind Stunden der Exekutive. Da hat die Opposition weniger zu melden. Es ist aber natürlich in der Tat so, am Schluss wird abgerechnet. Es werden, ich finde, insgesamt den Kurs der Bundesregierung und auch der einzelnen Landesregierungen mit kleinen Abstrichen vernünftig. Also wenn ich mir andere Länder angucke, beispielsweise wenn in der Türkei gestern Abend ganz kurzfristig ein 48-stündiges Ausgehverbot verhängt wird und die Leute dann die Läden stürmen, finde ich wirklich die abgewogenen Reaktionen hier vernünftig. Aber natürlich werden Fehler gemacht. Natürlich wird es darüber auch eine Diskussion geben, wenn die akute Phase vorbei ist. Und dann wird sich das auch wieder ein bisschen eher zurechtrücken, meiner Überzeugung nach. Dann wird die Opposition auch wieder eine größere Rolle spielen. Aber einen Satz noch. Ich halte für möglich, dass es den Populisten, also oder den Rechten der AfD, langfristig schaden wird. Erstens haben sie im Moment überhaupt keine Linie zur Frage. Und zweitens ist es ja in der Tat so, dass sie widerlegt sind mit diesen ressentimentgeladenen, die Politiker tun ja nichts und denen geht es ja nur um die Pfründe. Ich finde, es wird im Moment so richtig deutlich, wie kompliziert und arbeitsreich Politik insgesamt auch ist.
Die AfD diskutiert über sich selbst, Sie haben es gesagt. Die Aufgabe der Opposition ist eigentlich, die Regierung zu kritisieren. Das scheint momentan aber nicht gut anzukommen. Die Grünen signalisieren Zustimmung zu den meisten Maßnahmen. Die FDP beklagt Regieanweisungen und Maulkörbe. Und die Linke?
Jede kleine Verbesserung, die es bei der Grundsicherung gab, die musste hart sozusagen der CDU abgerungen werden. Und es war ja so, bevor wir die letzten Gesetze im Bundestag verabschiedet haben, hat ja noch die CDU Druck gemacht, dass zum Beispiel die sozialen Dienste, also zum Beispiel Stellen, die Obdachlosen helfen oder die Leute bei Verschuldung beraten, dass die nicht unter den Rettungsschirm kommen. Da mussten die Sozialverbände und wir als Linke unglaublichen Druck entfalten, damit die CDU noch einlenkt. Und allein dieses Vorgehen zeigt mir, die haben den sozialen Ernst der Lage noch nicht verstanden.
Sagt Katja Kipping, die Vorsitzende der Bundespartei im Deutschlandfunk. Bettina Gauss, hilft dieses Hinterherrechthaben der Linken?
Na, was heißt Hinterherrechthaben? Also das finde ich jetzt nicht ganz gerecht, weil die haben nun wirklich immer soziale Verbesserungen angemahnt. Und natürlich gibt es auch bei dem gegenwärtigen Rettungspaket durchaus noch Punkte, wo man sagen kann, bestimmte Gruppen werden sozial nicht so behandelt, dass es wirklich hilft. Allerdings muss man auch zugeben, es wurde nachgebessert. Also ursprünglich habe ich gedacht, die Kurzarbeiterregelung kann es ja nicht sein. Wie soll denn jemand im Niedriglohnbereich von 65% seines Einkommens überleben? Da ist nachgebessert worden, da wird aufgestockt. Aber es gibt natürlich nach wie vor Gruppen, Leichtlohngruppen, Leute, die sowieso immer nur frei gearbeitet haben, für die es nach wie vor besonders schwierig ist. Und nein, ich finde nicht, wie Sie gesagt haben, Herr Flemming, dass es die Aufgabe der Opposition ist, die Regierung zu kritisieren in jedem Falle. Es ist ja nicht Kritik um ihrer selbst willen, sondern nur, wenn es sinnvoll ist.
Muss ich Ihnen ein bisschen recht geben zumindest. Aber die Kritik ist natürlich essentiell für unsere Demokratie. Was wir beobachten auch ist, die Bundeskanzlerin wendet sich so häufig wie noch nie ans Volk. Direkt wirbt um Verständnis, redet auch mal von sich selbst und ihren Gefühlen. Hat die Physikerin der Macht, wie sie ja manchmal beschrieben wurde, endlich eine Kommunikationsebene gefunden? Hat sie begriffen, dass Politik nicht nur Handeln, sondern auch Erklären ist?
Naja, ich nehme an, dass sie dazu auch gedrängt wird. Ich weiß es nicht, aber Reden, große Reden sind ja nun nicht ihre Lieblingsbeschäftigung. Aber mein Eindruck ist schon, dass erstens ihre Nüchternheit in diesen Tagen wirklich genau die richtige Form ist. Die entspricht ihr halt auch. Ich bin sehr dankbar, dass sie sich nicht in salbungsvollen Ansprachen ans Volk ergeht. Wie ich finde, nun warten wir ab, was er heute Abend sagt, aber die bisherigen, wenn wann immer sich der Bundespräsident Steinmeier bisher zu Wort gemeldet hat, war es mir ein bisschen zu salbungsvoll. Davon hebt sich Angela Merkel wohltuend ab. Und was ich auch ganz schön finde, ist, sie macht deutlich, und das ist was ich finde, das im Moment gar nicht oft genug betont werden kann, dass Grundrechtseinschränkungen, wie wir sie im Moment erleben, eben wirklich tatsächlich auch ein Eingriff in demokratische Rechte sind und dass man es deshalb sehr genau prüfen muss. Das heißt, sie macht den Punkt Demokratie stark. Und das finde ich sehr angenehm.
Und das ist wahrscheinlich auch aus ihrer Ostbiografie zu begründen. Sie weiß, was Freiheit bedeutet, oder? Unfreiheit.
Ja, aber ich meine, auch andere Leute wissen, was Unfreiheit bedeutet. Also gerade in Deutschland leben ja durchaus noch ein paar, die das auch in anderen Zusammenhängen erlebt haben. Und ich würde schon sagen, dass auch eine Menge Westdeutsche durchaus, dass denen an den Errungenschaften der Demokratie was liegt. Und dass ich hoffe, dass das auch so bleibt, dass man eben nicht obrigkeitshörig alles brav und ergeben abnickt, was von oben kommt, sondern dass man jeweils ganz genau guckt, was finden wir vernünftig, was finden wir erträglich. Und dass darüber eine Diskussion auch entbrennt, die wird sicher heftiger werden, je länger der Zustand anhält.
Die EU-Finanzminister haben lange diskutiert, ihre Videositzung mehrfach unterbrochen. Am grünen Donnerstag, dann spät, haben sie sich doch auf ein Rettungspaket geeinigt mit einem Volumen von fast einer 500 Millionen Euro. War der Streit angesichts dieser enormen Summe angemessen?
Na, der Streit war erstens angemessen und zweitens ist er ja nicht zu Ende. Also die umstrittene Frage Corona-Bonds ja oder nein ist ja nur vertagt worden. Darüber sollen sich ja die Staats- bzw. Regierungschefs verständigen. Also im Moment gibt es einen akuten Rettungsschirm. Der war aus meiner Sicht zwingend erforderlich, weil es geht einfach nicht, dass Leute, die bisher, mit aller Vorsicht gesagt, gut durch die Krise kommen, relativ gut durch die Krise kommen, gegenüber Staaten innerhalb der Europäischen Union, die ganz besondere Probleme hatten wie Italien und Spanien, sagen, ja, seht zu, was er macht. Also irgendwas musste passieren, aber ich glaube, das ist nicht das Ende der Debatte.
Zum Paket der EU-Finanzminister gehören drei Elemente: vorsorgliche Kreditlinien des Euro-Rettungsschirms ESM, ein Garantiefonds für Unternehmenskredite der Europäischen Investitionsbank und ein Kurzarbeiterprogramm. Das große Streitthema, Sie haben es angesprochen, Corona-Bonds, wurde bislang ausgeklammert, beziehungsweise es steht jedenfalls nicht auf dem Paket drauf.
Das ist so ein bisschen wie wenn so ein Kind so einen Herzenswunsch hat. Es möchte ein ganz bestimmtes Geburtstagsgeschenk, sagen wir mal Playmobil-Packung, ja, und sie kommen mit einem Buch. Dann ist es immer noch ein Geschenk und das Geschenk ist bestimmt schön, aber es ist einfach nicht genau das, was gewünscht wird. Ich glaube, die Situation hat jeder schon mal erlebt, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass die anderen Europäer sich so fühlen.
Sagt Ulrike Gero, Leiterin der European School of Governance im Deutschlandfunk Kultur. Bettina Gauss, nicht allein Deutschland sperrt sich ja gegen eine Vergemeinschaftung von Schulden, wie das heißt. Wie lange?
Naja, also ich wäre erstens mal, wenn ich zu dem O-Ton eben noch was sagen darf, zurückhaltend mit dem Wort Geschenk. Das hat tatsächlich so was etwas Gönnerhaftes, Herablassendes gegenüber Staaten, gerade was den Rettungsschirm angeht, die im Moment dringend auf Hilfe angewiesen sind. Und ich höre ja immer das Wort von der Wertegemeinschaft der Europäischen Union, das ist ein weites Feld. Das Problem ist, ich verstehe sehr gut und kann das auch in Teilen, dass ich habe auch keine große Lust, jetzt italienische Schulden zu bezahlen, die Rechtspopulisten gemacht haben, um mit unverantwortlichen Versprechen ihre Wahlkämpfe zu finanzieren. Also das wäre ja was, worauf Vergemeinschaftung von Schulden hinausläuft. Andererseits aber ist es ja tatsächlich so, dass Solidarität nicht nur auf konkrete Maßnahmen beschränkt, sondern auch einen symbolischen Charakter hat. Und wenn in der Situation die Europäische Union es nicht schafft, zu sagen, wir gehen sehr weit darin, gemeinsam die Folgen dieser Krise abzufedern und eben auch mit einem Begriff, der der deutschen Regierung nicht gefällt, wie Corona-Bonds, die müssten dann in der Tat sehr präzise und eng gefasst sein. Aber ich glaube, man kommt nicht dran vorbei, eine so auch symbolische Geste zu machen.
Aber hilft Symbolik, wenn es um gefährdete Länder, um gefährdete Unternehmen und natürlich um gefährdete Arbeitsstellen und Jobs geht?
Na, wenn es bei der Symbolik bleibt, natürlich nicht. Aber Sie haben ja eben auch sehr deutlich aufgelistet, was alles in diesem 500-Milliarden-Programm bereits drin ist. Und dann eben ganz ohne Symbolik und ganz ohne Gesten kommt Politik nicht aus und schon gar nicht Außenpolitik. Und ich glaube, man wird noch einen Schritt weitergehen müssen, wenn man nicht wirklich die Europäische Union sprengen will. Also vor der Einigung der Finanzminister war die Frustration im Süden ja immens hoch und in Spanien hat das böse Wort vom Spexit, also vom Austritt Spaniens aus der Europäischen Union, die Runde gemacht. Solche Tendenzen wären im Moment nicht hilfreich.
Noch zerstrittener als in der Finanzpolitik zeigt sich die EU, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Derzeit eine Koalition der Willigen hat er angekündigt, wenigstens Kinder aufzunehmen, die allein unterwegs sind. Nach fast 4 Monaten will Deutschland nun 50 Minderjährige aufnehmen. In Worten 50. Barmherzigkeit sieht anders aus.
Ja, in der Tat, sie sieht ganz anders aus. Und ich finde auch die Erklärungen, wie jetzt letzte Woche vom Auswärtigen Amt, naja, ein solcher Prozess bräuchte eben seine Zeit und man müsste genau feststellen, wer dann kommen könne und wer nicht. Wir reden über 50 und in einigen Wochen dann über 500. Also Griechenland wird von der Europäischen Union und eben auch von dem wirklich reichen Deutschland auf eine Art und Weise im Stich gelassen, dass sich das Wort Wertegemeinschaft über sehr lange Zeit hin, glaube ich, nur mit großer Skepsis und Stirnrunzeln hören kann. Ich meine, es geht hier um die verwundbarste Gruppe überhaupt. In Griechenland leben Flüchtlinge unter unerträglichen Bedingungen. Über Abstand halten brauchen wir da nicht zu reden. Wir können froh und dankbar sein, was in vielen Fällen nicht der Fall ist, wenn es genug Wasser gibt, um sich die Hände waschen zu können. Und dann 50 Kinder. Man muss übrigens auch mal darauf hinweisen, dass viele Gemeinden gesagt haben, sie seien bereit, unbegleitete Kinder aus diesen griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Aber da hat die Bundesregierung blockiert und ich glaube, dass es nichts anderes ist als eine beschämende Angst vor den Rechtspopulisten, dass die sich das zunutze machen sollen. Da sollte das Selbstbewusstsein von Leuten, denen humanitäre Maßnahmen am Herzen liegen, und von Demokraten größer sein.
Deutschland wird von manchen im Ausland als Vorbild im Umgang mit der Corona-Krise gesehen. Das gilt der relativ schnellen Einschränkung im öffentlichen Leben, aber auch unserer Ausstattung im Gesundheitswesen. Bettina Gauss, ich erinnere mich noch an die Studie, die jetzt schon ein Dreivierteljahr alt ist, die zu viele Krankenhausbetten bei uns gezählt haben. Dieses neoliberale Effizienzgehubere bei Fragen von Leben und Tod, bei der öffentlichen Daseinsvorsorge, ist zurzeit natürlich total in den Hintergrund getreten. Aber es wird, sind wir mal über diese Pandemie, irgendwann hinweg doch wieder auf den Tisch kommen.
Ja, das steht zu hoffen. Diese Studie war Bertelsmann, habe ich das recht im Kopf?
Ja, Bertelsmann-Studie. Die haben gesagt, um das konkret zu machen, 600 Krankenhäuser sind eigentlich noch zu viel für Deutschland. Wir haben momentan so um 1400.
Ja, es ist in der Tat so, dass dieser Versuch, Gesundheitswesen auf Effizienzsteigerung hinzutrimmen und zu sagen, auch Krankenhäuser müssen gewinnorientiert oder zumindest kostenneutral wirtschaften, hat sich meiner Ansicht nach nie mit der Daseinsvorsorge des Staates vertragen. Es zeigt sich ja auch, hat sich ja oft und an vielen Stellen gezeigt, dass dieses wirklich nicht unbedingt funktioniert. Ein guter Bekannter von mir hat als Chefarzt der Unfallchirurgie lange gearbeitet in der Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Der sagte, er hat ständig Auseinandersetzungen mit der Verwaltung, die ihn fragt, warum haben Sie dieses Gerät nicht benutzt für diesen Patienten, und er sagt, weil es mit dem Befund nichts zu tun hat. Ja, aber diese Geräte müssen sich amortisieren. Wenn wir die nicht benutzen, dann lohnen sie sich nicht. Das ist natürlich absolut widersinnig und absurd. Und ich hoffe sehr, dass die Corona-Krise wenigstens dazu führt, dass man feststellt, dass es mit Kostenoptimierung alleine wirklich nicht getan ist bei einem solchen Begriff. Wir haben ja gerade in ländlichen Gebieten zum Teil auch wirklich eine Unterversorgung. Nicht nur was Krankenhäuser angeht, auch was Arztpraxen angeht. Und da zu sagen, unter Umständen muss man einfach auch von Seiten des Staates mehr Geld in die Hand nehmen, um etwas auszugleichen, das würde ich mir schon sehr wünschen als Diskussion.
Die Kostenoptimierung, wie Sie sagen, oder die Kosteneinsparung hat aber natürlich schon Spuren hinterlassen. Stationen wurden geschlossen, Krankenhäuser zusammengelegt.
In der Tat.
Hat Deutschlands föderale Struktur aber vielleicht, der viel gescholtene Föderalismus, die Tatsache, dass viele Kommunen auch Träger der Kliniken sind, noch Schlimmeres verhindert?
Ich glaube, dass man das von Einzelfall zu Einzelfall angucken muss. Es hängt natürlich auch immer damit zusammen, was sich Kommunen leisten können. Also in Großstädten ist die Lage naturgemäß nicht so angespannt wie in dünn besiedelten Flächenstaaten.
Also weil die Wege dann auch nicht so weit sind.
Richtig, wir sprachen vorhin über Mecklenburg-Vorpommern, die verzweifelt versuchen, alle Leute, die nicht dort wirklich ihren Erstwohnsitz haben, rauszuhalten. Ich finde das politisch angreifbar. Aber ich kann nachvollziehen, dass ein solches Bundesland, wo die Leute ohnehin weit fahren müssen und wo die Krankenhausversorgung nicht gut ist, dass die sagen, wir können jetzt nicht auch noch Druck von anderen Leuten auf Krankenhäuser haben, die möglicherweise infiziert sind und dann zusätzlich kommen. Also man muss es wirklich, glaube ich, von Bundesland zu Bundesland und von Kommune zu Kommune anschauen. Deswegen sagte ich ja, unter Umständen müssen die Hilfen seitens des Bundesstaates in dem Fall neu diskutiert werden und größer werden.
Geld spielt eine Rolle. Wir reden derzeit intensiv über Intensivstationen. Und damit gerät ein anderer Teil des Krankheitswesens aus dem Blick, nämlich die Palliativmedizin. Also die versucht, Schmerzen zu lindern, wo eine Behandlung gar nicht mehr möglich scheint. Matthias Töns, der Palliativ- und Notfallmediziner, sagt:
In der Vergangenheit hat sich schon gezeigt, dass sich die hochpreisige Intensivmedizin in einem Bereich ausgedehnt hat, wo das die meisten Menschen für sich nicht wollen. Und wir wissen aus Befragungen, dass Patientenverfügungen, die das relativ eindeutig ausschließen, oftmals nicht beachtet wurden. Also von daher gibt es schon deutliche Hinweise, dass da Geld eine Rolle spielt. Und wir wissen ja alle, dass Beatmungsmedizin extrem gut vergütet wird. Da wird ein Tag zum Beispiel über 24 Stunden Beatmung teilweise mit über 20.000 Euro vergütet.
Da schlackern einem die Ohren. Bettina Gauss, manche Patienten gelten als, schreckliches Wort, austherapiert. Das Durchschnittsalter der deutschen
Corona... Deutschland.
Leider ja, aber wenn man das zusammennimmt und sieht, das Durchschnittsalter der deutschen Corona-Toten liegt bei 82 Jahren. Palliativmedizin statt Intensivstation, ist das Zynismus oder gesunder Pragmatismus? Das sind ja ethische Fragen, die da angesprochen werden.
Na Moment, also da gibt es ja Sachen, die man wirklich nicht miteinander vermischen darf, unter gar keinen Umständen. Ist ja ein großer Unterschied, ob jemand sagt, ich möchte nicht künstlich beatmet werden unter diesen und diesen Umständen. Ich möchte dann, dass man mich sterben lässt. Das ist ein Fall für die Palliativmedizin. Zu sagen, ach Moment, wie alt ist der? Ach, der ist erst 82, da lohnt sich's ja nicht mehr. Und dann einfach ihn nicht mehr zu beatmen, das wäre Gott sei Dank gesetzeswidrig, das wäre ethisch nicht zu vertreten und das wäre, ja, ich weiß gar nicht, was mir dazu noch einfällt, das ist ja Gott sei Dank auch nicht in der Diskussion, zu sagen, aber lass auch, die Alten doch sterben.
Nein, aber auch diese Selbstbestimmung, die unterliegt natürlich einem sozialen Druck. Und wenn man weiß, ach du je, wie viele Leute sind betroffen und ich bin schon so alt, aber eigentlich möchte ich noch weiterleben.
Ja, das ist ja auch das gute Recht von jedem, also so weit kommt's, dass wir jetzt zu Leuten sagen, naja, du hattest doch schon ein schönes, langes Leben, jetzt muss aber auch mal gut sein. Ich fände es hochgefährlich, etwas wie Patientenverfügungen und die Frage des Umgangs mit, wie Sie sagten, austherapierten Patientinnen und Patienten zu vermischen mit der Tatsache, dass vom Coronavirus offensichtlich überproportional häufig ältere Leute betroffen sind. Im Moment, Gottlob, sind wir ja auch nicht in der Situation, dass die nicht genug Betten zur Verfügung stünden für die Schwerkranken, die mit dem Covid-19-Virus, die an dem erkrankt sind. Aber selbst wenn, kann man nicht vom Reißbrett runter sagen, ab Geburtsjahrgang X beatmen wir nicht mehr. Das wäre ethisch überhaupt nicht vertretbar.
Ein Duell. Hi nun, da hat man Bilder vom Wilden Westen im Kopf. Das Duell der demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Anwärter ist entschieden. Der Linke Bernie Sanders überlässt Joe Biden das Feld. Bettina Gauss, so ganz zurückgezogen hat sich Sanders aber noch nicht. Er möchte gerne seine sozialistischen Herzensthemen in das demokratische Wahlprogramm bekommen. Kann das klappen?
Naja, also angesichts der Tatsache, dass ja auch gerade die USA besonders stark von Corona betroffen sind, hat Joe Biden da jetzt schon signalisiert, dass auch er sich weitergehende Reformen des Gesundheitswesens beispielsweise, ja eine der Kernforderungen des Sanders-Programms, vorstellen kann. Also ein bisschen kompromissbereit wird er sich in der Hinsicht zeigen. Ich weiß nicht, ob das am Schluss entscheidend sein wird.
Er muss ja die Wähler sozusagen, die Bernie Sanders als alter Mann gerade bei den jungen Wählern hat, irgendwie abholen, einbinden.
Ja, wenn das einzige Problem wäre in dem Zusammenhang. Ich meine, das ist in der Tat eins der Probleme, aber es ist eben so, Joe Biden hat in den letzten Wochen außergewöhnlich hilflos gewirkt. Und die Frage wird immer lauter von Medien, von den Leitmedien in den USA gestellt, übrigens auch von solchen, die traditionellen Demokraten nahestehen, ob er diesem Amt eigentlich gewachsen ist. Er ist eher irgendwie übrig geblieben von dem breiten Feld der Demokraten, als dass er jetzt als rauschhafter Sieger auf den Schultern getragen würde im übertragenen Sinne.
Übrig geblieben passt vielleicht. Biden war Vizepräsident unter Barack Obama, hat damit so halbe Regierungserfahrung. Aber kann ein Mann der Vergangenheit punkten gegen den jetzigen Präsidenten Donald Trump?
Also ich finde, insgesamt passiert da was sehr Merkwürdiges. Also es treten zwei Leute voraussichtlich gegeneinander an, nämlich Trump und Biden, die beide von der Mehrheit der Bevölkerung für unfähig gehalten werden. Ich meine, einer von beiden wird es am Schluss werden. Es lässt sich jetzt noch sehr schwer prognostizieren, wer es sein wird. Trump hat einen festen Stamm von Anhängern, kann den allerdings auch offensichtlich nicht erweitern. Also für Krisenzeiten hat er katastrophal schlechte Umfragewerte. Die sind ein bisschen nach oben gegangen. Aber wenn man dran denkt, dass jemand wie George W. Bush nach 9/11, nach dem Attentat aufs World Trade Center, teilweise Zustimmungsraten bis 80% hatte. Trump hat nie auch nur an der 50%-Marke gekratzt. Viele Demokraten halten Biden für unfähig. Das heißt, ich finde, es sagt auch was über den inneren Zustand der USA aus, wie am Schluss aus einer Vielzahl von Gründen dieses Ergebnis rausgekommen ist, also Trump gegen Biden, das lässt insgesamt nicht viel Hoffnung zu auf Reformfähigkeit der Vereinigten Staaten und die bräuchten sie im Moment.
Nun leben wir ja auch in einer Art Mediendemokratie. Trump ist ein Meister der Show, er beherrscht die Klaviatur auf jeden Fall von Twitter. Ist nicht das und der Amtsbonus schon alleine ausreichend für seine Wiederwahl?
Ich sage ja, ich würde im Moment mir keine Prognose zutrauen. Nur er ist ja jemand, der vom Erfolg oder vom unterstellten Erfolg lebt. Und im Moment hat er ständig und ununterbrochen schlechte Nachrichten zu verkünden.
Die Zahl der Toten wird noch mächtig nach oben gehen.
Gut, die geht natürlich überall noch mächtig nach oben. Nur auch die wirtschaftlichen Folgen sind dramatisch. Also die Zahl derjenigen, die sich arbeitslos gemeldet haben, hat sich um den Faktor 20 oder 30 erhöht im Laufe der letzten 4 Wochen. Wir reden von 17 Millionen neuen Arbeitslosen. Und in den USA ist sowas noch viel dramatischer als bei uns, weil das soziale Netz wegfällt. Viele dieser Leute oder alle dieser Leute verlieren von einem Tag auf den anderen ihre Krankenversicherung, häufig eben auch ihre Familien. Das heißt, da sind ganz viele Leute von unmittelbarer Not betroffen. Und das sind natürlich, ja, es ist wahr, Trump hat seine Anhängerschaft vor allem in den eher ländlich strukturierten, nicht nur, aber vor allem in den eher ländlich strukturierten Bundesstaaten, die bisher von der Corona-Krise weniger stark betroffen sind. Aber die Wirtschaft wird abstürzen und das wird ihnen nicht nützen.
Die USA sind trotz oder wegen Trump immer noch Weltmacht. Sie sind skeptisch, dass diese Stellung dauerhaft beibehalten werden kann, und zwar unabhängig vom Wahlausgang, also unabhängig von der Frage Biden oder Trump. Warum?
Naja, aus den eben erwähnten Gründen. Ich finde eben, dass die Tatsache, dass in den USA ein ganz geringes Maß an staatlicher Daseinsvorsorge existiert, dass es zwar ein hohes Maß gibt an Hilfsbereitschaft, also was da auch ehrenamtlich gemacht wird in kleinen Kommunen, ganz jenseits von Corona, greift viel weiter als beispielsweise bei uns, aber Leute stürzen eben auch wirklich ins Bodenlose. Das zeigt sich in diesen Tagen. In diesen Tagen zeigt sich auch, dass keinerlei Vorsorge getroffen wurde im Hinblick auf einen Notstand, und zwar keinerlei. Also die Tatsache, dass die USA jetzt angewiesen sind auf, wenn sie so wollen, Hilfslieferungen aus China, ist auch nicht das Bild, das man von einer Supermacht, der letzten verbliebenen Supermacht in der Welt hat. Und sowas ist ja auch nicht gut für das Selbstbewusstsein der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten, die ja immer eigentlich von der Vorstellung gelebt haben, sie leben in der besten aller Welten und so toll wie die USA ist überhaupt niemand. Ich glaube, da wird was bröckeln.
Und das war's schon wieder. Danke, Bettina Gauss, die politische Korrespondentin der taz in Berlin.
Vielen Dank für die Einladung und allseits relativ möglichst schöne Ostern.